SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. Heute, an Ostersonntag, da geht es hier im Lesenswert-Magazin um eine Auferstehung der anderen Art. Um die, die nach ihrem Tod auch nicht zur Ruhe kommen, um Zombies nämlich. Aber nicht um die Zombies, die als brutale Fressmaschinen durch Horrorfilme wanken, sondern um eine Zombie-Heldin, die sich einsam auf den Weg in Richtung Meer macht. Mit einer Sehnsucht nach dem Meer, da kann ich mit der Zombie-Dame direkt mitfühlen. Es währt für immer und dann ist es vorbei, so heißt diese freundliche Dystopie. Die amerikanische Autorin Anne DeMarken hat sie geschrieben und übersetzt hat sie Clemens Setz. Mit ihm spreche ich gleich. Außerdem stellen wir neue Bücher von Annie Ernaux und Rachel Kushner vor und wir sprechen über eine Comicbiografie des Malers Edvard Munch. Jetzt aber erstmal ein bisschen Musik, die uns auf unser erstes Thema einstimmt, Zombie von Dinah Summer. Wie lebt es sich als Zombie in einer postapokalyptischen Welt? Es plagt einen großer Hunger nach Menschenfleisch, klar. Ab und an verliert man Gliedmaßen, auch das. Und dann gibt es noch ein großes Extra, eine murmelnde, tote Krähe, die im Zombie-Brustkorb wohnt. So geht die Zombie-Heldin in Anne DeMarkens Roman Es währt für immer und dann ist es vorbei durch die Welt. An ihren Namen erinnert sie sich nicht, so wie alle Zombies, die mit ihr in einem ehemaligen Hotel wohnen. Nur, dass es mal einen Menschen gab, den sie sehr geliebt hat, das weiß sie noch. Anne DeMarken ist Autorin und Verlegerin. Sie hat mit ihrem Roman Es währt für immer und dann ist es vorbei 2024 den Ursula Le Guin Prize for Fiction gewonnen. Und jetzt ist das Buch auf Deutsch im Surkamp Verlag erschienen und übersetzt hat es Clemens Setz. Mit ihm spreche ich jetzt. Guten Tag.
Hallo.
Clemens Setz, wie hat denn dieser Roman zu Ihnen gefunden? Kannten Sie ihn bereits, bevor klar war, dass Sie ihn übersetzen sollen?
Nein, überhaupt nicht. Es wurde mir vorgeschlagen vom Verlag und ich habe es gleich angenommen. Es war so. Ich kannte die Autorin auch nicht vorher.
Was hat Sie daran gepackt?
Naja, es ist ja eigentlich ein Buch, das jeden Kontakt mit der sonst so bekannten Zombie-Welt eigentlich verloren hat, aber trotzdem sehr orthodox doch in diesem Genre spielt. Das fand ich sehr angenehm, weil ich mag eigentlich sonst so klare Horrorgenres nicht, aber ich mag sie, wenn sie zwar beherzt, aber vollkommen anders verwendet werden.
Ja, wie anders das ist, darüber sprechen wir jetzt. Also die Zombie-Heldin in Anne DeMarkens Roman, die hat keinen Namen, weil sie sich quasi kaum an ihre Vergangenheit erinnern kann. Wir erfahren auch gar nicht, wie es zu dieser Zombie-Apokalypse gekommen ist. Es gibt am Anfang des Buches diesen Satz, es bringt nichts, sich eine Apokalypse vorzustellen, alles ist unverändert. In was für einer Welt lebt die Zombie-Heldin?
Ja, zuerst einmal in einem Hotel mit anderen, die das gleiche Schicksal hatten wie sie. Es wird nicht ganz klar am Anfang, was denn das Problem ist. Und dann wird es mehr und mehr, es wird über den Hunger gesprochen. Und dann gibt es tatsächlich auch Szenen, wo der Hunger gestillt wird, gewaltsam. Aber diese Zombies oder diese Untoten, die es hier gibt, die auch ihre Gliedmaßen verlieren können, haben noch einen Rest von menschlichem Bewusstsein, nämlich sie schämen sich manchmal für das oder sie bilden so kleine spontane Religionen mit Predigern aus und sie reflektieren über ihren Hunger. Manche wollen das auch dann nicht mehr, lehnen das ab, so ein bisschen wie vielleicht vegane Menschen das ablehnen, die toten Tiere zu essen oder sowas. Und es ist ein merkwürdig moralischer, also ein großer moralischer Spielraum, der sonst in so Zombie-Geschichten nicht gegeben wird. Zombies sind dann eher roboterartig, gefühllos und einfach ferngesteuert von ihrem Rache-Motiven oder
weiß nicht was. Ihrem Hunger.
Hunger, ja.
Ja, die Zombie-Heldin in diesem Roman, sie schafft es, diesen Hunger, also sich von ihm zu lösen und keinen Hunger mehr zu empfinden. Also auch das irgendwie etwas sehr Menschliches. Und dann, Sie haben es erwähnt, die Zombies, die verlieren auch mal Gliedmaßen. Also unsere Heldin verliert ihren Arm, das ist auch nicht weiter schlimm. Sie beschreibt das so einfach, die Luft bewegt sich ein wenig anders um den Körper, quasi wie bei einem neuen Haarschnitt. Also es ist auch das Schöne, es gibt auch so irgendwie so humorvolle Passagen. Und das große Gefühl, das sie eigentlich durch diese Welt trägt, ist so eine Sehnsucht nach einem Menschen, den sie mal geliebt hat. Sie erinnert sich nicht an den Namen, sie erinnert sich nur daran, dass sie eine schöne Zeit in den Dünen am Meer hatten. Und deswegen möchte sie auch dahin pilgern ans Meer. Und sie spricht diesen Menschen auch oft an mit Du und in ihren Erinnerungen. Dieses Du, das, an dem sie festhält, ist es das, was sie quasi auch am Leben hält als Untote, was sie auch noch so menschlich macht?
Ja, es könnte sein, dass das wirklich der Motor ist. Oder manchmal kommt es einem auch vor, dass es so die einzige Alternative ist. Und andere haben andere Alternativen. Also die finden dann auch zu so merkwürdig ja, alternativen Zombie-Existenzen. Also später im Roman trifft sie dann so eine merkwürdige Tribe im Wald, die dann auch so ihren Hunger anders los wird durch Rituale. Und es ist also, ja, es ist der menschliche Einfallsreichtum und das Anpassen an unglaubliche, unvorstellbare neue Zustände, der wird hier, glaube ich, in vielen Beispielen gezeigt. Und vielleicht dieses eine, sich abkehren von diesem Monsterhaften durch eine Rückbesinnung auf eine, ja, so romantische, gute, menschliche Beziehung, die es wohl mal gab, ist nur eine Spielart, aber die ist die wichtigste, weil sie für die Hauptfigur die zentrale ist.
Clemens Setz, Sie haben ja diesen Roman aus dem Englischen übersetzt. Das heißt, Sie haben also sehr lange und sehr intensiv mit diesem Text gearbeitet. Was hat es bei Ihnen angestoßen? Wie war da so der Übersetzungsprozess?
Oh, der war unglaublich schwer. Ich bin die ganze Zeit, wie wir sagen, angestanden, also halt einfach wusste nicht weiter. Weil im Original, das kann man auch vergleichen, wenn man will, also ich empfehle das Original auch zu lesen, wer es will, aber es hat so eine wirklich, wie kann man das nennen, so eine, ja, wie so Song-Lyrics fast. Also es ist wirklich sehr singbar, sehr, so ein bisschen so ein Gesang. Und das ist oft nicht wiedergebbar im Deutschen. Wir haben weniger, es gibt auch so ein aphoristisch, wie so Punk-Songs manchmal so aphoristisch sein müssen, weil sie ja immer nur so ganz kurze Zeilen haben, die halt so rausgeschrien werden. Manche Absätze sind fast durchweg so komponiert und das ist echt schwer auf. Ich habe da oft einfach hunderte, ja wirklich nicht hunderte, aber vielleicht ganz, ganz viele übereinander geschriebene Beispiele, wie man einen Satz übersetzen könnte und dann natürlich irgendwann sieht man gar nichts mehr und versucht es ganz von neuem und das war wirklich schwierig. Also ich bin kein routinierter, guter Übersetzer, aber ich komme vielleicht auf manchmal was Originelles, wenn ich halt lang genug damit eingesperrt in einem Zimmer bin.
Es gibt ja auch schon länger so eine Art Zombie-Hype, also The Walking Dead, die Serie, dann dieses Computerspiel Last of Us, das glaube ich auch verfilmt wurde. Was glauben Sie, woher rührt dieses Interesse für Zombies? Was für eine, es ist ja gleichzeitig, ist ja eigentlich keine richtige Weltflucht, weil Zombies ja dennoch weiterleben müssen, bloß halt in einem viel schlimmeren Zustand vielleicht als vorher als Menschen. Warum glauben Sie, ist da so eine Zombie-Sehnsucht gerade da in der Popkultur?
Überraschenderweise hat da der, glaube ich, sonst recht schwer zu verstehende Philosoph Jacques Derrida mal die wirklich verblüffend überzeugende Antwort auf diese Frage gegeben. Nämlich, ich glaube, das, was wir am meisten fürchten oder was uns am meisten irritiert, ist das Missachten von Kategorien. Sieht man zum Beispiel auch in den unglaublich ewig weiter leidenschaftlich gefochtenen Kriegen um Gender-Kategorien und so. Das hört nie auf. Kategorien sind, glaube ich, das, was uns oder viele Menschen, die meisten Menschen irgendwie halt einfach bei Verstand hält. Wenn die Kategorien zerfallen, ist Chaos und der Tod. Ich weiß nicht, ein bisschen so aphoristisch gesprochen. Aber ich glaube, die Kategorie lebend und tot ist eine der ganz wichtigen. Ist das jetzt lebend, ist das jetzt tot? Und der Zombie ist genau dazwischen. Und Derrida, glaube ich, nimmt ihn irgendwo als das wichtige Beispiel für die Missachtung einer Kategorie. Es ist beides. Und deswegen auch ein ewiges Problem. Also ein Untoter ist ein ewiges Problem. Das kann man niemals irgendwie durch Nachdenken, durch westliche, gute, rationale Logik irgendwie verständlich machen. Ne? Und sie hat natürlich auch was Cartoonisches und sehr poppig, witziges auch. Also dieses stolpernde, ich muss Gehirn fressen. Also das hat ja auch seine eigene Parodie schon immer. Und weil es die Parodie mitnimmt, ist dann eine vollkommen ernst genommene Erzählweise auch so besonders kraftvoll. Also wenn man einen Vampirroman schreibt und man nimmt das vollkommen ernst, Blut trinken müssen. Das wird dann also zu einem so irrwitzigen existenziellen Problem, dass man wieder wirklich echt berührt ist davon. Das ist das Lustige an diesen sehr mit ihrer eigenen Parodie verschmolzenen Genres schon.
Und Ende Marken führt es eben in etwas Neues, quasi ein denkender, fühlender, trauriger Zombie, eine Zombie-Darwin, die wir hier kennenlernen. Hat das auch etwas Tröstliches? Also ich habe das als sehr tröstlich empfunden beim Lesen dieses Romans, dass irgendwie egal, wie apokalyptisch die Welt wird, irgendwie es gibt noch Wesen auf dieser Planete, die so einen Kern an Menschlichkeit behalten haben. Wie ging es Ihnen da?
Es stimmt, es ist wirklich ein sehr optimistischer Roman. Man hätte ihn vielleicht auch nicht schreiben können, wenn die Hauptfigur nicht so schreiben können, wenn die Hauptfigur gar nichts äußern könnte, das irgendwie wie vertraute menschliche Regungen klingt oder so. Aber da es eben dann diese Zutat braucht, wirkt es sehr optimistisch, sehr freundlich. Eine wirklich freundliche Dystopie, die dann vielleicht eben, aber es zeigt, glaube ich, auch im Verlauf des Buches, dass es ist zwar ein so Nachglimmen einer großen, interessanten, mysteriösen inneren Welt, die aber doch erlöschen muss, glaube ich. Es kann nicht lang überleben. Es pflanzt sich auch nicht fort. Also es ist das letzte Kapitel, das aber dann interessant, wohlig, warm, vertraut glüht. So irgendwie.
Ja. Es währt für immer und dann ist es vorbei, heißt der ungewöhnliche und berührende Zombie-Roman von Anne DeMarken. Er ist bei Suhrkamp erschienen und hat 151 Seiten. Und aus dem Englischen übersetzt hat ihn Clemens Setz. Mit ihm habe ich hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin auch gesprochen. Danke Ihnen für das Gespräch, Clemens Setz.
Vielen Dank. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love.
Lange bevor sie als Autorin weltweit bekannt wurde und lange vor dem Literaturnobelpreis, da hat Annie Ernaux Tagebuch geschrieben. Nicht über ihr Leben, sondern über ihre Mutter, die an Demenz erkrankt ist. Diese Aufzeichnungen sind auf Französisch schon 1997 erschienen. Jetzt bringt der Suhrkamp Verlag das schmale Büchlein endlich auch auf Deutsch heraus. Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus, ist der Titel, ein schonungsloser Text über Nähe, Ohnmacht und den leisen Abschied von einer Frau, die einst so kraftvoll durchs Leben gegangen ist, aber nun ihre letzte Zeit im Pflegeheim verbringt. Der Text ist zwei Jahrzehnte alt, könnte aber aktueller kaum sein. Theresa Hübner stellt uns Annie Ernaux Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus vor.
Die ersten kleinen Veränderungen, die frühesten Zeichen des Verfalls ihrer Mutter Anfang der 1980er Jahre zeigen sie sich, deutet Annie Ernaux noch als Folgen eines Verkehrsunfalls, bei dem die Mutter angefahren wurde. Doch schon bald lautet die Diagnose Alzheimer und die Symptome häufen sich. Als die alte Dame nicht mehr allein leben kann, nimmt Annie Ernaux sie zu sich.
Beim Aufwachen heute Morgen mit kleiner Stimme, Ich habe Pippi ins Bett gemacht. Ich konnte es nicht einhalten. Dasselbe habe ich als Kind gesagt.
Während ihre Mutter bei ihr lebt, beginnt Erno, sich Notizen zu machen, ungeordnet auf losen Blättern. Es entsteht ein schonungsloses Protokoll des Verfalls, das sie auch nach dem Umzug ihrer Mutter in ein Pflegeheim fortführt. Der Titel nimmt Bezug auf den letzten Satz, den ihre Mutter in einem Brief noch schreiben konnte: »Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus.« Nicht lange danach ist von der einst tatkräftigen, energischen Frau, die Annie Ernauds Mutter einmal war, nur noch wenig übrig. Sie lebt in der Vergangenheit, erkennt ihre Tochter nicht mehr, verliert Zähne und die Kontrolle über ihren Körper. Fixiert im Sessel, auf Hilfe angewiesen wie ein Kleinkind.
Wieder festgeschnallt. Schafft es nicht, den Kuchen zu essen. Ein Stück Aprikosentorte. Ihre Hand findet den Mund nicht. Ich habe sie gefüttert, wie früher meine Kinder. Ich glaube, es war ihr bewusst. Sie begann, die Kuchenschachtel zu zerreißen, wollte sie essen. Ihr Kinn sinkt herab, ihr Mund steht offen. Noch nie war mein schlechtes Gewissen so groß, als wäre ich an ihrem Zustand schuld.
Annie Ernaud dokumentiert das langsame Sterben ihrer Mutter ohne Umschweife. Welke Haut, Uringeruch, der leere Blick, die trostlose Atmosphäre des Pflegeheims, all das wird in diesem schmalen Buch beklemmend konkret. In etwas mehr als 2 Jahren raubt die Alzheimer-Erkrankung ihrer Mutter die Sprache, das Gedächtnis, den Willen. Zurück bleibt nur der Instinkt. Ernaud leidet, fühlt sich schuldig, obwohl sie weiß, dass sie es nicht ist.
Ich gebe ihr ein Milchbrötchen. Sie findet den Mund nicht, behält es in der Hand. Ihre Lippen schmatzen trotzdem. In dem Moment wünschte ich, sie wäre tot. Müsste nicht mehr so leben in diesem Verfall.
Erno schreibt in einer kargen, präzisen Sprache, die sich jeder Sentimentalität verweigert. Da es sich um weitgehend unredigierte Notizen handelt, lesen sich manche Passagen fragmentarisch. Und gerade diese Schlichtheit macht die emotionale Wucht des Textes aus. Das zutiefst Private weitet sich bei Ernaud zu einer allgemeinen gesellschaftlich relevanten Erfahrung. Die Frage, wie wir mit Alter, Krankheit, Pflege und Tod umgehen, schwingt immer mit. Es ist eine schmerzhafte Lektüre, auch deshalb, weil die Frau, um die es geht, für viele Leserinnen und Leser der Nobelpreisträgerin Annie Ernaud keine Unbekannte ist. In ihren frühen autofiktionalen Büchern »Ein Platz« und vor allem »Eine Frau« hat Ernaud ihre Mutter als resolute, lebendige Persönlichkeit beschrieben, die sich aus einfachsten Verhältnissen zur Ladenbesitzerin hocharbeitete. Dass Alzheimer auch diese starke Persönlichkeit auslöscht, ist erschütternd. Der Tod der Mutter kommt nicht überraschend und doch stürzt er Annie Ernaud in eine tiefe Krise und Schreibblockade.
Vielleicht werde ich es eines Tages schaffen, mir die Notizen, die ich gemacht habe, noch einmal durchzulesen. Werde sie als Teil einer Kontinuität begreifen können von Leben und Tod.
Gut, dass Annie Ernaud genau das geschafft und ihre Notizen über das Sterben ihrer Mutter veröffentlicht hat. Denn »Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus« macht auf eine stille Weise auch Mut. Es zeigt, so viele Menschen erleben, was Annie Ernaud durchgemacht hat, und sie sind nicht allein. Und auch wenn dieses Buch bereits vor Jahrzehnten entstanden ist, wirkt es heute aktueller denn je. Die Zahl der Demenzerkrankten steigt stetig und die Fragen, die Annie Ernaud hier stellt, nach Würde, Erinnerung und dem Abschied nehmen, betreffen uns alle. Für Leserinnen und Leser, die ihr autofiktionales Werk kennen, ist es zudem ein fehlendes Puzzlestück, eine eindringliche, intime Ergänzung ihres literarischen Lebensbildes.
Meint Theresa Hübner, Annie Ernauds Tagebucherinnerung über ihre an Demenz erkrankte Mutter ist bei Surkamp erschienen. 106 Seiten hat der Band. Solo, no mojo, I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler up in Russia, you could be my butler, shine my cutler, shout out to Oyenda, that's the guzzler, okay next thing, my life is a wet dream, I call it a sex scene, the bag is a nice tease, I tried to escape, my life is an x-ray, I'm sorry, a sex tape, you only get one take, quiet on the set please, pulling anxiety,
anxiety to try it, keep trying, keep trying. order, from Florida, what's in that clear blue water, no limits.
Ein Red Bull-süchtiger Ex-Mann aus Nigeria, eine Esoterikerin, zwei Töchter mit weißer und schwarzer Hautfarbe und das alles mitten in Zürich. In ihrem Debütroman Daily Soap verwebt Nora Osagyobare große Themen wie Rassismus, Medienkritik und Gesellschaftsklischees mit der schrillen Dramaturgie einer Vorabendserie. Nina Wolf hat die Autorin in der Zürcher Altstadt zum Gespräch getroffen, am Schauplatz ihres Romans zwischen Schnitzel, Chagall und Schweizer Schickeria.
Eine Bilderbuchecke in der Zürcher Altstadt. Einmal abbiegen, der Bellevue-Platz. Blick auf den Zürichsee, das Opernhaus. Es ist ein warmer Frühlingstag und die Straße ist belebt. Hier treffe ich Nora Osagyobare.
Nora, hi!
Ja, und genau hier beginnt auch Daily Soap, Nora Osagyobares Debütroman, mit einer, ich sage mal, Liebesgeschichte.
Im Jahr 1998 kreuzen sich zwei verlorene Seelen an einer Zürcher Tramhaltestelle, um sich nach zwei Jahrzehnten wieder voneinander scheiden zu lassen.
Die zukünftigen Ex-Eheleute, eine weiße Schweizerin.
Das ist die Annelie Killer aus Yogogowemwen, die ist Impf- und Abtreibungsgegnerin und ist Verschwörungstheorien zugeneigt.
Und ein Nigerianer.
Tor Obioye Osayogogowemwen ist ein Red Bull-süchtiger, emotionsgetriebener, eher einsamer und ruhiger Mensch.
Nora und ich biegen um die Ecke zum Mittagessen in einem Züricher Traditionshaus. Red Bull steht hier nicht auf der Karte. Annelie und Thor bestreiten im Roman hier das erste Date. Das Resultat daraus, Tochter Toni.
Das ist nämlich die Toni Otasovie Osayogogowemwen. Und die verbringt den größten Teil ihrer Zeit vor dem Fernseher und schaut sich ihre Lieblingssoap-Opera an.
Und ihre Zwillingsschwester Wanda. Toni ist schwarz, Wanda kreideweiß. Hautfarbe, Herkunft, Race, Rassismus, Medienmechanismen. Das sind die Themen in Daily Soap. Aber auch Kunst, Milieu, die Schweizer Schickeria. Damit zurück an den Mittagstisch. Wir bestellen Wiener Schnitzel. Eine Portion kostet 59 Schweizer Franken. Jede Figur aus Daily Soap verbindet etwas mit diesem Restaurant, in dem wir sitzen. Im Roman stellt ein Künstler seine homoerotischen Aktbilder an den Wänden aus.
Akte junger Männer auf dem Hautfarbenspektrum zwischen Latte Macchiato, serviert in einem südafrikanischen Country Club im Jahr 1992, und Mokka eines dunklen Röstgrades, serviert auf einem Markt in Äquatorialguinea.
Heute hängen hier an den dunkel holzgetäfelten Wänden Bilder von Miro, Picasso, Chagall. Früher speisten hier regelmäßig Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch. James Joyce hatte einen Lieblingstisch. Viele Szenen von Nora Osagyobares Roman spielen zwar in diesem Restaurant, heute ist sie aber zum ersten Mal hier.
Ich habe auch gar nicht unbedingt immer vorgehabt, die Orte aufzusuchen, von denen ich geschrieben habe, weil es mehr um eine Idee ging als um eine Recherche.
Das gilt auch für das Personal des Romans.
Also ich denke auch, dass meine Figuren mehr Ideen verkörpern als Menschen und auch die Geschichte mehr eine Idee verkörpert als eine realistische Darstellung von einem Geschehen. Es ist irgendwie alles sehr konzeptuell gehalten im Roman.
Das Besondere am Konzept von Nora Osagyobares Debüt, das steckt schon im Titel, Daily Soap. Die Handlung folgt der Logik einer Soap-Opera, einer Vorabendsendung. Sex, Affären, Beziehungen, Kunst, Affären und noch mehr Affären. Und ein tragisches Ende. Dazwischen ein medialer Rassismusskandal eines Modeunternehmens. Die Firma Banal und Bodeca möchte nach einer rassistischen Kampagne ihr Image mit einer medienwirksamen Idee aufpolieren. Die Idee? Na klar, eine Soap, in der sich die Familie besonders weltoffen präsentieren mag.
Es ist dann so, dass die Firma eine Sendung produzieren möchte, in der sie den Sohn, also den Erben, Paul Banal, mit einem schwarzen Partner zeigen möchte und so darlegen möchte, wie so ein Familienmitglied dieser Firma ja offensichtlich über alle Konventionen hinweg mit einer POC-Person in einer homosexuellen Beziehung steht.
Eine Soap in einer Soap. Was die Familie nicht weiß, Sohn Paul führt wirklich eine On-Off-Beziehung mit einem schwarzen Mann. Dazu spielt der Roman in einer dystopischen Schweiz. Da agiert zum Beispiel ein Bundesamt namens Barack.
Verantwortlich für die Einteilung von Schweizer Bürgern mit Hautfarben außerhalb des eidgenössischen Hautfarbenspektrums ist das Bundesamt für die Rationalisierung andersfarbiger anhand von Cappuccino bzw. Kaffee.
Ich habe schon auch einfach die Schweiz und ja, ich nenne es jetzt mal Ordnungssucht ein bisschen zur Schau stellen wollen und habe dann einfach ein weiteres Ministerium erfunden, das diese Ordnungssucht ein bisschen auf die Spitze treibt und auch gleichzeitig ein bisschen diese Rückschrittlichkeit in politischen Themen, wie zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen von POCs, thematisiert.
Nora Osagiobare lacht viel. Über Klischees, über die Schweizer Gesellschaft und über überteuerte Schnitzel. Daily Soap laviert zwischen Satire und Soap, Dystopie und Gesellschaftsroman. Gewürzt mit scharfem Witz. Bei ihr ist die Soap kein Gimmick, sondern literarisches Verfahren.
Mich interessieren allgemein so popkulturelle Phänomene sehr stark. Was muss ein Kulturprodukt haben, dass es von einer so großen Menge an Menschen konsumiert wird?
Der Roman ist temporeich und absurd, oft schrill, gespickt mit grotesken Handlungsverwicklungen, voll mit Fußnoten, Gegenwartsbeobachtungen und sprachlichen Doppeldeutigkeiten.
Frau Bodeka hat nicht damit gerechnet, selbst einmal in die Rassismusfalle zu tappen. Denn Frau Bodeka ist keine Rassistin. Sie sieht keine Farben, es sei denn, sie sind saisonal.
Über Rassismus lachen? Geht das überhaupt?
Ich kann nicht ernst über Rassismus schreiben, weil es einfach auch extrem lächerlich ist und weil alles schon gesagt worden ist. Es gibt nichts, was ich dem hinzufügen kann auf ernsthafter Ebene. Es ist alles schon gesagt worden.
Tragik und Komik gehen bei ihr Hand in Hand.
Das eine geht nicht ohne das andere. Also man kann wahrscheinlich eine Szene extrem tragisch formulieren über Seiten und irgendwann muss man beim Lesen oder auch beim Schreiben einfach lachen, weil es einfach so runterzieht, unfreiwillig. Und man muss gar keinen komischen Effekt drüberlegen. Man muss irgendwann wahrscheinlich lachen. Bin ich überzeugt davon. Es ist eine Frage der Zeit. Manche früher, manche später.
Ob die Autorin wie ihre Romanfiguren von nun an regelmäßig ins Restaurant kommen wird?
Nein, wahrscheinlich nicht. Also nicht mal, weil ich es nicht mag oder so, aber es ist halt einfach überhaupt nicht mein Milieu. Aber ich fand es schön, mal das so zu penetrieren. So.
Die Schnitzel jedenfalls sind aufgegessen. Lecker waren sie ja. Besonders, wenn wir uns vorstellen, dass sie schon Dürrenmatt, James Joyce, Max Frisch inspirierten. Und nun vielleicht auch Nora Osagiobare.
Hoffentlich lag es Ihnen nicht so schwer im Magen, das Schweizer Schnitzel. Eher leichte, aber dennoch klug gebaute Lektüre ist Daily Soap, der Debütroman der Schweizer Autorin Nora Osagiobare. Ihr Buch ist bei Kain und Aber erschienen. Und aus Zürich geht es hier im Lesenswert-Magazin gleich nach Südfrankreich. Dorthin, in eine linke Kommune, schickt Rachel Kuschner ihre Heldin, eine ehemalige Geheimagentin. Mehr dazu gleich noch etwas Musik von der Band Hayem, ein Trio aus drei Schwestern. Ihr neuer Song heißt Relationships. Rachel Kuschner ist eine Schriftstellerin mit bewegter Biografie. Aufgewachsen in San Francisco als Tochter eines kubanisch-jüdischen Paars aus der Hippie-Szene, ging sie mit 18 als Austauschstudentin nach Florenz und studierte später an der Columbia University in New York Literatur. Der internationale Durchbruch gelang Rachel Kushner im Jahr 2013 mit ihrem Roman Flammenwerfer. Und nun gibt es einen neuen Roman, der im letzten Jahr für den Booker Prize nominiert war. See der Schöpfung ist der Titel. Und es ist die Geschichte einer undurchschaubaren Amerikanerin, die in geheimer Mission nach Frankreich kommt. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Sadie Smith. Allein schon der Name. In einem deutschen Roman würde diese Frau wahrscheinlich Karin Mustermann heißen. Die Ich-Erzählerin von Rachel Kushners neuem Roman ist eine große Leerstelle. Eine Person ohne Identität, die sich chamäleonähnlich ihrer Umwelt anpassen kann, ohne aufzufallen. Jedenfalls glaubt sie selbst das. Sadie, 34 Jahre alt, ist die klassische amerikanische Schönheit mit, wie sie nicht oft genug betonen kann, sehr großen künstlichen Brüsten. Sadie ist ein destruktiver Charakter. Einen moralischen Kompass hat sie nicht. Ihre Vergangenheit liegt im Dunkeln. Ihr Weltbild ist durch und durch nihilistisch.
Es gibt keine Gerechtigkeit. Schlechte Menschen werden geehrt, gute bestraft. Auch das Gegenteil stimmt. Gute Menschen werden geehrt, schlechte bestraft. Und manche werden das Gnade nennen oder die Hand Gottes anstatt Glück. Aber im tiefsten Inneren, selbst wenn ihnen der Mut fehlt, es zuzugeben, wissen alle, dass die Welt gesetzlos ist, chaotisch und willkürlich.
Sadie arbeitet, wenn es einen solchen Beruf überhaupt gibt, als freie Geheimagentin. Beim FBI ist sie nach einer misslungenen Operation in Ungnade gefallen, doch Aufträge hat sie genug. Ihr Spezialgebiet ist die Unterwanderung linker aktivistischer Gruppen mit dem Ziel, diese zu Gewalttaten anzustiften und auf diese Weise zu diskreditieren. Für einen anonymen Auftraggeber reist Sadie nun im Jahr 2013 nach Südfrankreich. Dort hat sich eine Kommune mit dem Namen Le Moulin gebildet, die die ökologisch verheerende Landwirtschaftspolitik der französischen Regierung bekämpft. Der intellektuelle Kopf der Moulinaden, wie sie sich nennen, ist ein Phantom. Der über 80-jährige Bruno Lacombe hat sich in eine unterirdische Höhle zurückgezogen, die er nur verlässt, um kryptische E-Mails an seine Community zu versenden. Sadies Auftraggeber haben Brunos Mail-Account gehackt, sodass Sadie jederzeit Zugriff darauf hat. Seine umfassenden Weltbetrachtungen hat Rachel Kushner als Kontrapunkt zur zynischen Perspektive ihrer Ich-Erzählerin in den Roman integriert.
»Wir sind uns alle einig«, schrieb Bruno, »dass es der Homo sapiens war, der die Menschheit mit dem Kopf voran in die Landwirtschaft, das Geldwesen und die Industrie trieb. Aber das Rätsel, was mit dem Neandertaler und seinem bescheideneren Leben passiert ist, bleibt ungelöst.«
Eine Geheimagentin in unklarer Mission. Ein greiser Weltendeuter, der letzte Überlebende einer im Holocaust ermordeten Familie noch dazu. Und eine in ihrer Zusammensetzung heterogene Gruppe von linken Umweltaktivisten. Das klingt so abstrus, wie es sich stellenweise auch liest. Doch erstens ist Verunklarung eindeutig die Absicht der Autorin, zweitens steht dahinter die Vision von einer gesellschaftlichen Veränderung. Der Sündenfall der Menschheit, so Brunos These, war der Übergang vom sanften, kollaborativ agierenden Neandertaler hin zum eigennützigen und ausbeuterischen Homo sapiens. Den Gedanken, den Kapitalismus besiegen zu können, hat Bruno aufgegeben. Darum hat er sich von der Welt verabschiedet. Hinter den Kämpfen der Aktivisten gegen die Errichtung riesiger Wasserbassins, die einer monokulturell ausgerichteten Landwirtschaft Vorschub leisten, steht die große Idee einer ökologischen Gesundschrumpfung im großen Stil. Kein Wachstum mehr, auch kein sogenannter Fortschritt, sondern eine Umkehr in Form einer Entmodernisierung. See der Schöpfung ist unter anderem auch ein Abgesang auf die linken Heilsversprechen der 1960er Jahre, denen die Wortführer der Moulinaden lange gefolgt sind. Sadie hingegen, das macht sie zu einer so gegenwärtigen Figur, hat keinerlei Geschichte außerhalb ihrer früheren Operationen und auch keinen ideologischen Impetus. Sie besteht aus Decknamen, Verstellungen, Täuschungen und auch Selbsttäuschungen. Sadie schleicht sich ein in die Kommune der Moulinaden, versucht dort Verbündete für ihren Plan einer gewalttätigen Eskalation der Proteste zu gewinnen, fängt eine Affäre an, sondiert das Gelände. Kushner hat ihrer Erzählerin einen Hardboiled-Tonfall auf den Leib geschrieben, der manchmal nur gut klingende, aber leere Nullsätze produziert.
Der Skoda war ein sauberer Diesel, ein Oxymoron, das als Metapher für irgendetwas stand. Ich wusste nur nicht, wofür.
In Sadies arrogantem Blick auf die aus ihrer Sicht eher minder bemittelten Europäer, aber auch durchaus komisch ist.
Die Franzosen mögen bessere Romane haben. Balzac, Zola und Flaubert. Und sie haben besseren Käse. Comté, Roquefort, Capicou. Aber im Großen und Ganzen betrachtet ist das praktisch nichts.
All diese sich widersprechenden Gedankenströme, soziologischen Überlegungen und ideologischen Clashs, eingebettet in eine rasante Story um eine Agent Provocateur, haben etwas intellektuell Produktives. Ist See der Schöpfung aber nicht nur ein flirrender, sondern auch gelungener Roman? Meistens schon. Man hätte sich gewünscht, Rachel Kushner hätte der Mitteilungsseligkeit ihrer Erzählerin hin und wieder Grenzen gesetzt. Andererseits ist diese Ich-Erzählerin eine weitaus komplexere Figur, als sie selbst es glaubt. Ihre Unerschütterlichkeit bekommt immer dann Risse, wenn jemand von außen auf sie blickt. See der Schöpfung mündet in einen Showdown, der selbstverständlich nicht verraten wird. Nur so viel. Von einer strahlenden Heldenfigur à la 007 ist Kushners Agentin am Ende weiter entfernt als je zuvor.
Und das gerade macht sie vielleicht auch zu der spannenderen Figur. Christoph Schröder über den neuen Roman von Rachel Kushner, See der Schöpfung heißt er und ist bei Rowohlt erschienen. Aus dem Englischen hat ihn Bettina Ababanel übersetzt. 480 Seiten kosten 26 Euro. Und vor gut einem Monat, da war Norwegen zu Gast auf der Leipziger Buchmesse. Aus diesem Anlass sind nicht nur viele norwegische Romane auf Deutsch erschienen, sondern auch ein Comic, Munch. Dass ein Comic über das melancholische Malergenie Edvard Munch auch richtig komisch sein kann, darüber sprechen wir gleich hier im Lesenswertmagazin. If only I could wait. But before me is a ways out. I live inside this state where the summers are so red now. Can I incur the weight? Am I really this afraid now? Edvard Munchs Bilder wie Der Schrei und Madonna haben nicht nur die moderne Malerei geprägt. Munchs Bilder weckten auch immer wieder das Interesse von Kunstdieben. Mehrmals wurde Der Schrei aus Museen gestohlen. Und auch die Popkultur greift immer wieder gierig nach Edvard Munch. In der Horrorfilmreihe Scream zum Beispiel, da trägt der Killer eine Maske, die dem Schreienden von Munch sehr, sehr ähnlich sieht. Wer aber war Edvard Munch und warum faszinieren seine Bilder bis heute? Diesen Fragen geht der norwegische Illustrator Steffen Kverneland in seiner Comicbiografie nach, die nun endlich auch auf Deutsch erschienen ist. Mit Comicbildern von einem großen Maler zu erzählen, das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Wie Steffen Kverneland sie gemeistert hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem SWR-Kollegen Max Bauer. Hallo Max.
Ja, hallo.
Munch gilt ja als Wegbereiter der Moderne und davon wird eben in der populären Form des Comics erzählt. Passt das denn zusammen?
Ja, das passt sehr gut zusammen im Fall von diesem Comic, muss man sagen, weil es gibt da eben diese besondere Spannung, also zwischen dem genialen, melancholisch, manisch-depressiven Maler auf der einen Seite, den eben die Kunstgeschichte bewundert und auf der anderen Seite einem sehr komischen Comic-Stil. Also dieser Stil, der erinnert ein bisschen an den Amerikaner Robert Crumb oder auch an das Mad-Magazin, also das ist dieses komische, slapstickhafte, dieses Übertriebene und Groteske, auch was diese Art von Comic-Machen ausmacht. Und das wird kombiniert mit gewissen Elementen aus der Zeit von Munch, also mit expressionistischen, kubistischen Elementen und das ist dann der Zeichenstrich und mit diesem Zeichenstrich, da werden auch sehr wilde Szenen erzählt. Also es gibt zum Beispiel ein Bild, an das ich mich gut erinnere, da lehnt der nackte Edvard Munch, das ist auch einem Bild von ihm nachempfunden, der lehnt über einem nackten Modell und wir haben einen ja sehr direkten Blick auf, ja, wie drücke ich mich vornehm aus, auf seinen erigierten Penis, muss man sagen. Und das ist natürlich schon für den klassischen bildungsbürgerlichen Blick erstmal eine ziemlich irritierende Faszination, sowas im Comic zu sehen. Und dann auch über Edvard Munch, diesen melancholischen großen Meister, dieses Genie. Aber das ist nicht nur ein derber Comic-Spaß, muss man sagen, sondern das erklärt auch ganz gut die Kunst von Edvard Munch, nämlich den Versuch, mit der Kunst dem Leben ganz nahe zu kommen und für einen unmittelbaren Eindruck oder ein unmittelbares Erleben auch einen unmittelbaren und echten Ausdruck zu finden. Und Munch hat ja auch selber gesagt, ich male nicht, was ich sehe, sondern was ich gesehen habe, und man könnte hinzufügen, was ich erlebt habe.
Edvard Munch war jemand, der unter seiner schlechten Gesundheit gelitten hat. Dazu war er in seiner Familie auch schon früh mit Krankheit und Tod konfrontiert gewesen. Also kurz gesagt, er gilt als melancholischer Künstler. Wie geht der Comic, wie geht Steffen Querdeland mit diesen Munch-Klischees um?
Ja, das ist wirklich das Erfrischende auch an diesem Comic. Dieses Klischee wird wirklich vollkommen gegen den Strich gebürstet, vor allem auch durch diesen komischen Stil. Also es ist schon so, der Tod, die Krankheit, die vielen Krankheiten auch in seiner Familie. Also Edvard Munch hat seine Mutter früh verloren, seine Schwester ist gestorben, sein Vater, es gab viele Krankheiten in seiner Familie. Das kommt alles vor, es wird aber nicht psychologisiert, es wird eher sehr direkt gezeigt und dann eben in diesem wilden, verrückten, auch komischen Stil. Und durch diesen Kontrast mit der Komik wird es dann auch wirklich in diesen Szenen sehr ernst. Und man hat eine sehr unmittelbare Wirkung von ja, diesen Schicksalsschlägen und diesen Themen Krankheit, Tod, die Munch da wirklich dann auch umgesetzt hat in seinen Bildern.
Der Comic ist ja so aufgebaut, dass er von Edvard Munch erzählt anhand einzelner Meisterwerke. Erfährt man dann noch etwas darüber, wie diese ikonischen Bilder entstanden sind und wie er gearbeitet hat?
Ja, das ist ein ganz wesentliches Element in dem Comic, diese Arbeitsweise. Ich erinnere mich an eine ganz witzige Szene, da wird sozusagen sein Atelier geschildert und wie er da arbeitet und wie seine ganzen Bilder rumstehen und das im Grunde sozusagen alles ineinander übergeht. Da besucht ihn ein Malerfreund aus Deutschland, ein deutscher Maler, und der weiß gar nicht, wo er hin soll, sieht überall diese Bilder, setzt sich dann irgendwo und hat sich natürlich dann auf ein Meisterwerk gesetzt, auf die Madonna von Munch, und die hatte dann eben sozusagen auf dem Po abgebildet, abgedrückt. Das heißt, das ist wirklich sehr lustig, andererseits auch wieder sehr treffend, weil diese Nähe zwischen Leben und Kunst, die kommt eben sehr gut raus, und auch das Bohème-Leben von Edvard Munch, das sozusagen alles ineinander übergeht und alles sehr ernst und sehr wichtig und sehr künstlerisch aufgeladen ist. Das kommt in dieser witzigen Szene sehr gut raus.
Es gibt ja mittlerweile einige Comics, die eben in Comicform die Biografien von Künstlerinnen und Künstlern erzählen. Wie würdest du da diese Munch-Biografie einordnen? Was gelingt dir besonders? Was zeichnet sie aus?
Also es sind zwei Dinge, die wirklich sehr gut sind. Zum einen kommt sehr gut raus, dass Munch wirklich sein eigenes Leben gemalt hat. Also ich glaube, in der Literatur würde man sagen, autofiktional war und wirklich Szenen wirklich nur ja, gemalt hat, die ihn beschäftigt haben, die sein Leben waren. Und dann der zweite Punkt, auch ein sehr modernes Thema, finde ich, sein sehr neurotisches Verhältnis zu Frauen. Also Edvard Munch hatte sehr viele Geliebte, sehr viele Beziehungen zu Frauen, auch sexuelle Beziehungen zu Frauen. Und da gibt es sehr tolle Szenen in dem Comic, wie man aber merkt, dass das Ganze wirklich sehr neurotisch ist. Also es gibt immer diese Überhöhung der Frauen und diese Anbetung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann irgendwie wieder die Herabwürdigung und die Verzweiflung, wenn man eben merkt, da ist diese hehre Elfe, die man anbetet in einem irgendwie mondbeschienenen Wald, und dann hat man eben Sex mit dieser Frau als Edvard Munch und plötzlich ist alles anders und diese Frau erscheint einem als Medusa oder als Vampir. Also es gibt nichts dazwischen. Es gibt nur Leben oder Tod oder Nähe und Distanz. Also entweder alles oder nichts. Und das kommt wirklich sehr gut raus in diesem Comic, und da wird in gewisser Weise auch die Zeit porträtiert. Also diese Sichtweise auch von modernen Künstlern, von diesen Bohème-Künstlern auf ihre Modelle, auf die Frauen, mit denen sie Beziehungen hatten. Und man hat wirklich immer dieses klassische Bild vor Augen. Entweder kann man die Frau nur als, ja, als die Madonna, als die Heilige oder eben als die Hure sehen. Und das kommt im Grunde auch in diesem berühmten Bild von Munch raus. Die Madonna hat er gezeichnet als eine nackte Frau mit Heiligenschein. Da haben wir sie sozusagen, die überhöhte Frau, und auf der anderen Seite eben auch sozusagen das nackte Sexsymbol. Und diese Kombination, die charakterisiert wirklich auch diesen männlichen Blick, der auch in der Moderne drin war, eigentlich sehr gut, und damit ist das Ganze wirklich sehr modern. Man erfährt wirklich viel über die Zeit. Munch war ja auch ein Zeitgenosse von Sigmund Freud, und man versteht sehr gut, dass es in der damaligen Zeit, als ja die Psychoanalyse erfunden wurde, vordergründig erstmal um die Hysterien von Frauen ging. Die wurden erforscht, aber die Hysterie von Männern, die war natürlich genauso prägend oder vielleicht noch prägender für die Zeit, und das kommt in diesem Munch-Comic auch sehr gut raus. Also dieses Leben auf Messers Schneide, das Leben zwischen den Extremen, das ist schon ein Hauptthema hier im Comic, und da versteht man auch die Zeit dieser Jahrhundertwende wahnsinnig gut.
Max Bauer über die Comicbiografie Munch von Steffen Querneland. Der Band ist im Avant Verlag erschienen, hat 270 Seiten, und aus dem Norwegischen hat ihn Ina Kronenberger übersetzt. Und mit meinem Kollegen Max Bauer habe ich drüber gesprochen. Max, danke dir.
Ja, sehr gerne.
paint like a picture of deceit. The blood's still rushing to my feet. And you spin like the tigers on the street, shine like the fires underneath them. I watch the sun rising in the east, sets as the tigers fall asleep. I'm running from the belly of the beast, admiring the guy I wanna be. And all I saw was me. Yeah, all I saw was me. Me, 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 me. In my mind.
In einem dunklen Kinosaal kann man sich sehr gut vor der Welt verstecken und sich in die Filme hineinträumen, die dort gezeigt werden. Man kann aber auch der Welt und ihren manchmal erdrückenden Gesetzen entfliehen, ohne dass man sich besonders für den Film interessiert, der gezeigt wird. So geht es den Männern in Jiaming Tangs Roman Cinema Love. Die treffen sich in einem Arbeiterkino in einer chinesischen Provinzstadt. Dort tauschen sie Zärtlichkeiten aus, die sie nicht öffentlich ausleben können. Das Kino war ihre Zuflucht, bis es zerstört wurde und gebrochene Menschen hinterließ. Jiaming Tangs Debütroman ist aber mehr als nur ein Roman über die Unterdrückung, die queere Menschen erleiden müssen, meint Oliver Pfohlmann.
Ein sehr spezielles Filmtheater im chinesischen Stadtbezirk Mavei, irgendwann in den 80ern. Das sogenannte Arbeiterkino ist schmutzig und marode. Das Programm beschränkt sich auf eine Handvoll Kriegsfilme. Aber ihretwegen kommt niemand hierher. Die nervösen Männer, die hier Abend für Abend auftauchen, sind keine Cineasten.
Das Kino ist ein Ort, an dem eine bestimmte Art von Realität aussetzt. Wenn ein Mann mit der Hand die Finger eines anderen streift, ist dessen erste Reaktion, sie zu packen, fest. Im Kino spielt es keine Rolle, was die Eltern von einem erwarten. Der Vater, der will, dass der Stammbaum weitergeführt wird, wozu? Die Mutter, die unbedingt Enkelkinder will.
Die Männer sind Tongzhe, was so viel wie Kameraden bedeutet, ein Mandarin-Slangwort für Schwule. Und das Arbeiterkino ist der einzige Ort, wo diese Männer ihre Gefühle ausleben und sich einander anvertrauen können. Das liegt auch an der Kassiererin mit dem kaputten Fuß, Bao Mei, die liebevoll Schwester Bao genannt wird, weil sie für alle ein offenes Ohr hat und die gegebenenfalls allzu neugierige Ehefrauen oder Polizisten abwimmelt. Mit anderen Worten, das Maveia Arbeiterkino ist ein Safe Space. Eine Wirklichkeit gewordene Utopie in einer Gesellschaft, in der Homosexuelle aus Familien verstoßen werden oder sich in ihrer Einsamkeit und Scham in lieblose Alibi-Ehen flüchten müssen, die meist auch noch von den Eltern arrangiert wurden.
Sie alle verlassen das Kino beschwingten Schrittes, glücklich, wach und dem Leben zugewandt. Als hätte man ein Küchenfenster aufgedrückt und die Kochdämpfe ziehen hinaus und eine frische Brise weht herein, süß wie Zuckerwasser. Und weil sie ihre Geschichten nicht in einer Sitzung loswerden, kommen die Männer wieder. Sie kommen wieder, um zu lieben und geliebt zu werden, um zuzuhören und gehört zu werden.
Einer dieser Männer ist Old Second, der 20-Jährige, noch immer verfolgt vom angewiderten Blick seiner Mutter, findet im Arbeiterkino seine große Liebe, Shur. Dass ihr Glück nur von kurzer Dauer ist, liegt an Shurs Ehefrau, Yan Hua. Letztere ist, neben Old Second und der Kassiererin Bao Mei, die dritte Hauptfigur von Jiaming Tangs eindrucksvollem Debütroman. Misstrauisch schleicht Yan Hua ihrem Mann eines Abends nach. Erst als ihr die ihr nachhumpelnde Kassiererin aufgeregt erklärt, sie habe hier nichts verloren, geht der jungen Frau ein Licht auf. Es ist der Anfang einer Katastrophe, die alle drei für den Rest ihres Lebens traumatisieren wird und die sie sogar über Kontinente hinweg verfolgen soll. Denn in ihrem Zorn denunziert Yan Hua das Kino bei Regierungsbeamten. Die warten nur auf einen Vorwand für den Bau eines prunkvollen Neubaus. Bald schon warten bezahlte Schläge auf die Kinogänger und Shur begeht Suizid. Jiaming Tang erzählt diese Vorgeschichte in wechselnden Perspektiven, in Rückblenden und Erinnerungen. Mit einem allwissenden Erzähler, der immer wieder kommentierend eingreift oder neuen Figuren ihren Platz zuweist, wie dem hässlichen Mulan, einer, Zitat, Nebenfigur im großen Ganzen. In der Gegenwart leben seine drei Protagonisten als Einwanderer in Chinatown, New York, zum Teil illegal und ohne voneinander zu wissen. Old Second und Bao Mei führen eine berührende kameradschaftliche Zweckehe. Yan Hua hat einen Green Card-Ehemann und wird von Schuldgefühlen und Albträumen gequält.
Ich weiß noch, fing Yan Hua an, ihre Stimme klang auf einmal unerwartet weich. Ich weiß noch, wie mein erster Mann über ihn sprechen wollte, über seinen Liebhaber. Ich konnte es ihm ansehen. Da war so ein Strahlen. Warum erzählst du mir das? Weil mir klar geworden ist, wie einsam man sich fühlt, wenn man nicht über die Menschen sprechen kann, die man liebt. Noch einsamer fühlt man sich, wenn man über die Menschen spricht, die einen nicht zurücklieben.
Jiaming Tang, der New Yorker Autor mit chinesischen Wurzeln, folgt den Lebensläufen seiner Protagonisten somit vom modernisierungswütigen China der Nach-Mao-Ära bis ins Amerika der Corona-Zeit, als asiatische Einwanderer auf offener Straße rassistisch angefeindet werden. Dabei beschreibt Tang die prekären Migrantenleben seiner Figuren als Küchenhilfen oder Lieferboten detailliert und mit viel Sinn für Komik. Tangs Prosa, Nikolai von Schweder-Schreiner hat sie einfühlsam übersetzt, beeindruckt vor allem durch ihre Sinnlichkeit. Gerüche spielen ebenso eine große Rolle wie prägnante Vergleiche.
Die beiden haben ein Date. Den ganzen Tag schon hängen sie aneinander wie Fliegen an Romfleisch, ziehen vorbei an Nudelläden und Grillbuden, an Trauben von Glücksspielern und einem Betrunkenen, der irgendwas von Gott brüllt. Aus einem Radio plärrt Musik aus Hongkong. Es riecht nach Hafen, Salzwasser, gemischt mit Abwasser.
Vielleicht etwas überraschend bei einem Roman über queere Männer erweisen sich am Ende die weiblichen Figuren als die interessanteren. Denn Cinema Love handelt nicht nur von schwulem Leid, sondern auch vom Schmerz der ahnungslosen Ehefrauen. Auch und gerade sie sind Opfer einer repressiven Sexualmoral. Dass seine gebrochenen, gealterten Protagonisten schließlich erkennen, dass das verlorene Arbeiterkino nicht nur eine Utopie war, sondern auch ein Ort des Betrugs, lässt Cinema Love zu etwas Bemerkenswertem werden. Zu einem eindringlichen Roman über geteilte Vergangenheit und schmerzliche Erinnerungen, aber am Ende auch über Erlösung.
Meint Oliver Pfohlmann über den Roman Cinema Love von Jiaming Tang. Das Buch ist bei Klett-Cotta erschienen und 304 Seiten kosten 25 Euro. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Ostersonntag. Sie finden die Gespräche, wie das mit Clemens Setz zu Ende Morgens Zombie-Roman, alle Beiträge und auch die ganze Sendung zum Nachhören in der ARD-Audiothek und auf swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich heute Andrea Gress. Die Redaktion dieser Sendung hatten Nina Wolf und ich. Ich bin Christine Hartauer und für heute verabschiede ich mich mit dem Song Walk Home von Bon Iver.